Die Zukunft der Mobilität beginnt nicht morgen, sie ist längst unterwegs. Und wie? Und wie? Jetzt reinhören. Elektrisiert Spezial, der Mobilitätscheck. Wohin geht die Reise? Wie laden wir morgen? Und rechnet sich das überhaupt? Drei Folgen, drei Fragen, ein Blick nach vorn.
Wir machen mal Wunschkonzert zum Einstieg. Wie stellt ihr euch das ideale Laden der Zukunft vor? Wir haben uns ein bisschen umgehört.
Das Laden muss so einfach wie das Tanken werden und idealerweise genauso schnell.
Möglichst günstig und an möglichst vielen Punkten. Aber ich glaube, die Anzahl der Punkte, das ist schon ganz gut. Aber wenn man unterwegs guckt, was da teilweise noch der Strom kostet, das könnte gerne mal etwas niedriger sein.
Wenn der Zähler zu Hause rückwärts zählen würde, wenn man einspeist, sodass ich nichts dazu kaufen müsste.
Einfach, überall, jederzeit und ohne diesen ganzen Kartentüdelkram.
Herzlich willkommen bei Elektrisiert, dem Podcast von Phoenix Kontakt. Ich bin Christina Janich und das sind meine beiden Gäste, Daniela Stüker und Oliver Adrian. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir so richtig loslegen, eure kurze persönliche Einschätzung. Wie weit sind wir von dieser Wunschliste, die wir gerade gehört haben, entfernt?
Ladies first.
Ich denke, dass wir schon auf einem ziemlich guten Weg sind, dorthin zu kommen. Natürlich haben wir noch einige Herausforderungen vor uns. Aber die Herausforderungen, die es gibt, sind halt neue Innovationsprojekte. Als Beispiel kann man da die Reichweite nehmen, was eben schon sehr, sehr gut gelöst ist. Die Fahrzeuge haben größere Batterien und die Ladeinfrastruktur ist weiter ausgebaut und kann dementsprechend auch höhere Ladeleistungen bereitstellen. Wir sprechen über das Thema Plug-and-Charge, um die Bezahlung zu vereinfachen. Und da würde ich sagen, sind wir schon auf einem ziemlich guten Weg.
Oliver, aus deiner Perspektive?
Ja, also wir sind schon sehr, sehr weit im Weg gekommen, würde ich Daniela auch auf jeden Fall zustimmen. Ladeinfrastruktur im Jahr 2026 ist nicht mehr das Problem. Die ist vorhanden, die Erfahrung, also das Ladeerlebnis sozusagen, ist auch schon wesentlich besser als in den letzten Jahren. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Aber wir reden immer noch von einem sehr komplexen System mit verschiedenen Hardware, verschiedenen Softwareanbietern, mit vielen verschiedenen Systemen, die zusammenarbeiten müssen, also von Auto zu Ladestationen, zu den Softwarebetrieben dahinter, Abrechnungen und so weiter. Da wird sich auch noch viel verbessern in den nächsten Jahren, aber meine Perspektive auf jeden Fall, Laden ist heute schon wirklich sehr, sehr gut möglich.
Jetzt sind wir schon an ganz vielen Themen vorbeigekommen, über die wir auch im weiteren Verlauf natürlich noch ausführlicher sprechen werden. Die Zukunft des Ladens, darum geht es in dieser Folge. Wie laden wir, wo und wie schnell und was kann ja dann doch noch besser werden? Dafür habe ich diese beiden Experten hier bei mir, Daniela Stüker und Oliver Adrian. Und was euch zu Experten macht, das erzählt ihr am besten ganz kurz mal selber. Daniela, du darfst wieder anfangen.
Ja, gerne. Ich bin mittlerweile seit 11 Jahren bei Phoenix Kontakt E-Mobility und habe damals damit diesen Bereich von Anfang an mit aufgebaut. Ich habe gestartet im Produktmanagement, wo ich eben verantwortlich war für die europäischen Ladestecker, habe dann später die Produktlinie für unsere AC-Produkte übernommen, also die AC-Ladekabel und die Ladedosen und bin jetzt eben verantwortlich für die Abteilung Chucks Connect, die sich eben damit beschäftigt, den kompletten Lebenszyklus aller Ladestecker und Ladedosen AC und DC von der Idee bis zur Abkündigung zu verantworten.
Oliver, wie ist es bei dir?
Also ihr habt da ein sehr gutes Match hier. Ich bin auch 11 Jahre jetzt schon in der Branche. Heute bin ich CEO Zero bei ChargeCloud, einem der großen europäischen Anbieter für Software, für Ladestationsbetreiber an der Stelle, habe aber auch vor 11 Jahren angefangen im Public Affairs, Governmental Affairs Bereich, habe da mich sehr früh auf Firmen in der Elektromobilität spezialisiert, bin dann später zu Hubcheck gegangen, einem der großen Plattformbetreiber weltweit für Mobilitätsdienste, habe dann auch das Büro in den USA geleitet von Hubcheck, danach zu Ford Motor Company in Europa, habe da die europäische Lade- und also Charging Energy Strategie geleitet und dann, wie gesagt, vor 9 Monaten zu ChargeOut gekommen für den Europa-Rollout.
Bin begeistert. Also Expertise haben wir heute. Oliver, du bist extra aus Köln hier nach Blomberg ins Phoenix Kontakt Studio gereist, heute schon geladen.
ich habe über Nacht geladen, damit ich mit vollem Speicher im Auto wirklich losfahren kann. Und jetzt steht bei euch auf dem Besucherparkplatz das Auto wirklich an der Ladestation. Ich hoffe, dass ich dann auf dem Rückweg schon ein bisschen Kilometer drauf habe.
Ja, mit Sicherheit. Mich macht ja Schnellladen total fröhlich. Also da kann ich echt eine halbe Stunde im Auto sitzen und zugucken, weil ich so das Gefühl habe, ich kann zuhören, wie der Strom da so rein schießt. Daniela, wie schnell geht's denn eigentlich schon beim Laden? Also, und wohin geht's noch in Zukunft?
Ja, CCS2-Schnellladesysteme bewegen sich heute typischerweise im Bereich von 150 bis 350 Kilowatt Ladeleistung. Das finden wir hauptsächlich an Autobahnen, Hubs als Beispiel. Und hier kann man sagen, dass moderne HPC-Ladestecker da einen Strom von 500 und jetzt sogar ganz neu 800 und im Boost-Mode 1000 Ampere bereitstellen können. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und mit 350 Kilowatt ist es eben auch möglich, unter 25 Minuten das Auto bis zu 80% aufzuladen. Also bei modernen Fahrzeugen mit einer 800 Volt Batterie ist es dann dementsprechend möglich, 20 bis 30 Kilometer pro Minute an Reichweite aufzuladen. Bei ganz modernen Fahrzeugen ist da sogar kurzzeitig noch mehr drin.
Also da reden wir aber dann nicht mehr nur von Autos, oder?
Autos können das tatsächlich auch schon. Also als Beispiel einfach mal den Porsche Taycan oder der Audi e-tron, der eben auch diese 800 Volt ermöglicht. Aber klar, im Lkw-Bereich ist das natürlich notwendig, um eben da auch in der Lage zu sein, diese Strecken eben abzufahren.
Also in China, vielleicht um da nur zu ergänzen, sehen wir heute schon, BYD hat eigene Autos auf dem Markt, die in verbunden mit den BYD-eigenen Chargern schon das Auto in 6 Minuten von 10% auf 90% vollladen.
Irre.
Das sind schon wirklich Next-Level-Ladeerlebnisse an der Stelle. Da hast du nicht so viel Zeit, im Auto zu sitzen und dir das anzugucken.
Ja. Da finde ich noch gedanklich damit beschäftigt, alles ans Laufen zu bringen wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn, was da schon geht. Was ist denn dann so der Standard in Zukunft? Also, was würdest du da einschätzen?
Also ich bin ganz sicher, dass uns der CCS-Standard, also das Combined Charging System, wie es ausgesprochen heißt, weiterhin in ganz vielen Anwendungsbereichen begleiten wird, auch im Lkw-Bereich. Klar, MCS, also Megawatt Charging, ist aktuell in aller Munde und das ist sicherlich auch interessant für Truckladen und wird sicherlich auch weiter ausgebaut. Aber für die allermeisten Anwendungsfälle ist das CCS-Laden absolut ausreichend. Auch wenn wir bei den LKWs darüber nachdenken, dass sie über Nacht im Depot laden, auch bei Batteriegrößen von 600 bis 800 Kilowattstunden, ist es da trotzdem möglich, über Nacht eben mit CCS die Batterie vollzuladen. Also CCS definitiv weiterhin, gerade für Autobahnhubs beispielsweise, im privaten Bereich für Urlaubsreisen und Geschäftsreisen und für die LKWs definitiv fürs Depotladen. Für die kurzen Pausen kommt dann eher MCS in Frage.
Ganz kurze Pausen.
Ich glaube, wichtig ist an der Stelle, deswegen auch hier bin ich total bei Daniela, nicht alles, was möglich ist, muss auch gemacht werden für jeden Anwendungsfall. Also gerade im E-Truck-Bereich, über ChargeSlot machen sie sehr viel für elektrische LKWs. Da merkt man einfach heute schon, dass Depot zu Depotladen sehr, sehr beliebt ist, weil man sich einfach darauf verlassen kann, man kann reservieren, man weiß, alles funktioniert. Und da passen dann einfach die 400 Kilowatt, die da durchgejagt werden. Also dann wirklich aber auch auf einer Linie. Man redet ja immer von dieser berühmten Ladekurve. Das heißt, die Ladegeschwindigkeit ändert sich über Zeit des Ladevorgangs. Bei LKWs, elektrischen, hat man keine Kurve. Da wird wirklich flat 400 kW durchgejagt. Aber das passt perfekt zu den Ruhezeiten von den Fahrern. Ja, das heißt, da muss dann häufig, wenn es gerade um Depots geht, wie Daniela gesagt hat, da muss da gar nicht das Megawatt-Charging stattfinden, sondern während der Ruhezeiten darf der LKW sowieso kein Millimeter bewegt werden. Und dann kann man den auch wirklich an eine CCS-Ladestation anschließen und das passt perfekt, weil alles, was man halt bedenken muss, je mehr Strom, desto teurer. Ja, das heißt, wenn ich einen MCS-Stecker und Ladestation halt vorhalte, dann muss natürlich der Netzanschluss dementsprechend häufig dann eben auch ausgestattet werden oder sehr aufwendig mit Batterie-Pufferspeichern dahinter. Das heißt, für mich immer als Kernpunkt, nicht alles, was geht, muss auch gemacht werden, sondern es muss wirklich individuell und dann eben auch auf den jeweiligen Kostenfaktor berücksichtigt angepasst werden.
Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der generell für E-Mobilität gilt, ne? Dass es so ein bisschen verschiedene Situationen gibt. Du hast die LKW gerade genau beschrieben, aber das sieht man ja auch bei sich selber. Wenn ich bei der Arbeit bin, meinetwegen, oder du wie heute Nacht das Auto laden kannst, ja, es steht ja sowieso darum, dann muss es ja auch nicht schnell sein. Aber wenn ich eben unterwegs bin und schnell nach Hause will, dann ist es natürlich schön, wenn es nur 6 Minuten dauert.
So sehr, sehr gut, also sehe ich ganz genauso. Ein sehr gutes anderes Beispiel sind Batteriegrößen. Daniela hat es auch am Anfang gesagt, in den Autos. Natürlich kann ich jetzt ein Auto auf den Markt bringen. Der neue BMW X5 hat eine, wenn ich richtig im Kopf habe, 140 Kilowattstunden Batterie. Das ist schon sehr, sehr, sehr groß. Ich könnte auch 200 Kilowattstunden theoretisch in eine Batterie und damit in ein Auto packen. Aber das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Ist das nötig an der Stelle? Und meistens muss man als Otto-Normal-Autofahrer maximal 1 bis 2 Mal in der Woche laden. Da brauche ich überhaupt gar keine Batterie. Ja, wenn es bei dir vielleicht sehr viel Strecke zu machen geht, ist das was anderes. Aber im Otto-Normalfall, sage ich mal,
na klar,
reichen kleine Batterien vollkommen aus. Aber das ist dann, da sind wir bei der Emotion, die wir in der E-Mobilität sehr, sehr viel haben. Autofahrer sind gewohnt, mit einem Auto einfach eine bestimmte Strecke hinter sich zu bringen. Wenn ich denen sagen muss, naja, für 90% der Fälle reicht deine kleine Batterie. Dann reden die aber halt häufig sehr, sehr gerne über die 10%, wo sie dann doch mal in den Urlaub fahren nach Italien. Aber für die eine Fahrt im Sommer nach Italien halt eine Batterie vorhalten, die eigentlich zu 90% nicht genutzt wird, ist einfach sehr, sehr unwirtschaftlich. Aber da kommen wir in diesen emotionalen Bereich einfach
schärfer. Das stimmt. Oliver, du hast gerade 2 interessante Punkte schon erwähnt. Einmal ist das Thema Vorurteile, über das wir ja im weiteren Verlauf auch noch sprechen werden. Das zweite, da hast du Italien erwähnt, also ein bisschen Urlaub, entspannen. Wie ladet ihr eigentlich privat zu Hause auf? Und da rede ich jetzt nicht vom Auto, sondern von eurem persönlichen Akku.
Auch wenn ich gerne mehr machen würde, Sport, Tennis, spiele relativ viel, wenn ich dazu komme. Leider komme ich viel zu wenig dazu, aber für mich ist Sport einfach, wir sind ja in einem sehr, sehr schnelllebigen Branche unterwegs und da muss man schon auf Zack sein, würde ich sagen, und da die Entspannung kommt auf jeden Fall auf dem Sportplatz.
Bei dir, Daniela?
Tatsächlich ganz ähnlich. Also Sport ist ein wesentlicher Faktor, um mein Stresslevel runterzubekommen. Also ich gehe oft abends mal eine Runde joggen und jetzt gerade im Sommer ist es richtig schön mit Sonnenuntergang. Und ansonsten bin ich aber auch total gerne unter Leute, muss ich sagen, und treffe mich einfach gerne mit Freunden und Familie und verbringe die Abende mit guten Gesprächen. Das gibt mir irgendwie total viel Energie und ich weiß, dass das viele nicht verstehen können und total stresst, wenn man irgendwie unter der Woche noch verabredet ist, aber mir tut das einfach gut und das mache ich total gerne.
Das ist ja auch die Hauptsache. Daniela Stüker von Phoenix Contact E-Mobility und Oliver Adrian von ChargeCloud im Podcast Elektrisiert. Wir wollen noch mal auf die Ladeinfrastruktur zu sprechen kommen, Oliver. Wie sieht die denn aus, jetzt insbesondere hier bei uns?
Also ich würde sagen, 2026 sieht sie sehr, sehr, sehr gut aus.
Hast du ja gerade auch schon mal eingangs.
Genau. Also wir haben wirklich europaweit, würde ich sagen, überall Ladestationen. Die Zeiten, wo man lange nach einer Ladestation gesucht hat, sind wirklich vorbei. Jeder, der in den Urlaub fährt, wird das merken. Man kommt auch wunderbar in die Toskana oder nach Spanien mit dem Auto über Frankreich oder die Schweiz, Österreich und findet überall Ladestationen. Und das sind Schnellladestationen an den Autobahnen. Wir betreuen als Firma, als ChargeCloud selber sehr, sehr viele Anbieter, die bei Hotels Ladestationen betreiben, die beim Arbeitgeber Ladestationen betreiben, die in Depots Ladestationen betreiben. Also da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle und überall findet man heutzutage Ladeinfrastruktur. Also diese Sorge, die Reichweitenangst, 5, 6 Jahre sind wir darüber hinweg, Reichweite haben die Autos und Ladeinfrastruktur gibt es auch überall.
Also da reden wir dann auch von anderen Fahrzeugen wie LKW und Bussen.
Ja, aktuell ist es ja schon so, dass spezielle Hubs aufgebaut werden, speziell für E-Trucks und LKWs, wo dann eben auch vermehrt MCS-Ladestecker drankommen. Aber generell existiert die Infrastruktur. Man muss natürlich schauen, bei den LKWs ist es möglich, wirklich ranzufahren und ist genug Platz da. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Aber auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn wir uns das beim PKW anschauen, dann muss ich sagen, ist die Schnellladetechnik natürlich total wichtig, um diese Reichweitenangst etwas zu reduzieren und entsprechend für Urlaubsreisen und Dienstreisen die Möglichkeit haben, schnell wieder aufzuladen. Aber die eigentliche Energie, also der Großteil der Energie, der kommt eigentlich durch das AC-Laden in das Auto. Also hatten wir gerade schon mal angesprochen, über Nachtladen, beim Arbeitgeberladen, beim Restaurantbesuch. Das sind eher kleinere Leistungen, die dort übertragen werden und das ist auch völlig ausreichend.
Da ist ja glücklich, wer seine eigene Wallbox hat zu Hause. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, bei euch hört es sich so an. Das macht es ja nicht nur praktischer und ja am Ende auch billiger, ist ja einfach so.
Richtig.
Es bietet ja auch noch eine weitere Möglichkeit, Stichwort bidirektionales Laden, also das Auto als Speicher fürs Haus.
Ja.
Brauchen wir da noch ein Umdenken? Kommt das jetzt immer mehr? Wie ist das aktuell?
Ich glaube, das ist gar kein Thema von Umdenken. Die Herausforderungen sind hier wirklich noch die technischen Standards. Und das sowohl auf der Autoseite als auch auf der Hardware-Seite, also die Wallbox selber. Und auch hier reden wir dann wieder von Einbindung in Energiesysteme. Und all das muss zusammenkommen an der Stelle. Da sind wir in ein paar Ländern schon weiter. UK ist da sehr weit vorne. Wir haben jetzt schon Autos, die bidirektional laden können. Wir reden da normalerweise von diesem berühmten V2X, also Vehicle to X, Vehicle to Grid, also Strom ins Netz oder Vehicle to Home, V2H. Diese ganz schönen englischen Fachbegriffe an der Stelle. Wir haben die Autos. Zu einem großen Teil werden die jetzt mehr und mehr auch auf die Straße gebracht. Das ist die eine Seite. Aber dieses Zusammenspiel von all diesen Komponenten und all diesen Systemen, das ist einfach das, wo wir gerade am Anfang stehen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir da jetzt auch dieses Jahr und das nächste Jahr vor allem, dass wir da sehr, sehr große Schritte dann auch im Rollout in der wirklichen Implementierung machen werden.
Da stimme ich total zu. Wichtig ist einfach, dass es nutzerfreundlich ist, weil die Nutzer möchten ja nicht Energiemanager spielen, ne? Deswegen muss es tatsächlich sehr, sehr einfach sein, standardisiert sein. Es muss interessante Geschäftsmodelle geben. Von daher stimme ich da komplett zu, dass wir da schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind und das am Ende auch die Zukunft sein wird.
Benutzerfreundlich ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Also wenn man zu Hause laden kann, dann rechnet man ja das, was es da abzurechnen gibt, im Normalfall mit seinem eigenen Stromanbieter ab. Wenn man das eben nicht hat, dann gibt es viele Anbieter, viele Karten, viele Apps. Also jeder Fahrzeughersteller hat ja dann noch womöglich sein eigenes Netz, in dem man günstiger laden kann und da auch nochmal eine Karte und nochmal eine App oder weiß ich nicht. Ist das unübersichtlich? Das ist ja so dein Spezialgebiet, Oliver. Oder würdest du das aus deiner fachlichen Perspektive anders bewerten?
Also zu Hause laden ist super, super einfach. Was man nicht vergessen darf, 60% aller Autos in Deutschland sind Dienstwagen. Und Dienstwagen werden über den Arbeitgeber abgerechnet. Das heißt, wenn man jetzt das Glück hat, wie jetzt Daniela oder ich jetzt in dem Fall, der Dienstwagen kann zu Hause geladen werden, dann über Systeme wie ChargeCloud wird dann der Dienstwagen bei dir zu Hause automatisch über den Arbeitgeber abgerechnet. Ja, das heißt, wunderbar, einfach, alles automatisiert im Hintergrund. Im öffentlichen Bereich, ja, das ist das, was Daniela am Anfang gesagt hat, da sind wir, was das Ladeerlebnis noch angeht, weil eigentlich, es will ja keiner laden. Keiner sagt ja auch, heute stehe ich auf und verbringe mal eine halbe Stunde an der Ladestation. Das heißt, Laden ist, was das angeht, schon so ein bisschen wie tanken, würde ich sagen. Eigentlich will man das ja gar nicht. Und wir haben gerade, was die vielen Bezahl- und Abrechnungsmethoden angeht, haben wir heutzutage einfach 4, 5, 6 verschiedene Varianten, wie das alles funktionieren kann. Das ist die berühmte Ladekarte, die RFID-Karte, das ist die Lade-App. Das sind so gerade in Deutschland 2 Standards, die sehr, sehr gut funktionieren. Dann haben wir Plug and Charge, wie dann jeder gesagt hat, einstecken, alles funktioniert automatisch und man kann sozusagen weggehen und das war's. Dann haben wir noch Systeme wie Auto-Charge, etwas oder eher unsichere Methode, funktioniert aber dann vom Erlebnis sehr ähnlich wie Plug-and-Charge, gibt da einfach sehr, sehr viele im Moment. Ad-Hoc-Laden, das heißt einfach Kreditkarte über das Terminal, wäre dann die nächste Variante. So. Und das ist eine Komplexität, die man vom Tanken her einfach nicht kennt. Das heißt, beim Tanken fahre ich hin, Kreditkarte oder von mir aus auch noch Bar, das ist aber dann schon das höchste der Gefühle an der Stelle. Beim Laden haben wir da einfach im Moment eine Variation aus 5, 6 verschiedenen Systemen. Abo-Modelle, auch nochmal, was man so von Netflix so ein bisschen kennt. So, und das ist dann eben ein komplexes System, wo sich neue Fahrer, die bisher noch nicht so viel Erfahrung in der Elektromobilität hatten, erstmal darauf einstellen müssen.
Ja, es dauert auch eine Weile, bis man sich da so dran gewöhnt hat. Inwieweit kann denn euer Unternehmen ChargeCloud in dem Kontext für ein Rundum-Sorglos-Paket sorgen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir bedienen wirklich 9 verschiedene Use Cases, also Anwendungsfälle für unsere Kunden. Also wir sind wirklich ein B2B2B2C-Betreiber. Das hört sich jetzt genau sehr kompliziert erstmal, aber an unsere Software ist wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Und was das heißt, sage ich gleich. Aber wirklich für Firmen, die wiederum bei anderen Firmen Ladeinfrastruktur betreiben. Das heißt, eine Firma, die wirklich hingeht und sagt, ich möchte an einem Hotel oder für eine Firma, für die Arbeitnehmer, möchte ich Ladeinfrastruktur betreiben und dann kommt das dann am Ende zum Endkunden. Und dafür stellen wir dann wirklich alles bereit. Das heißt, mit unserer Software geht man dann hin und kann die Ladeinfrastruktur komplett abrechnen. Das heißt, das wird alles in jegliche SAP- und ERP-Systeme eben gezogen, über DATEV-Schnittstellen und so weiter und so fort. Bis hin zu, ich kann die Ladeinfrastruktur managen, also und maintainen, also wirklich gucken, das funktioniert alles, wie sind die Ausfälle. Ich kann dem Hotel in dem Fall ein Portal bereitstellen, wo das Hotel einstellen kann, welche Gäste an welcher Stelle zu welchen Konditionen laden können. Service-Mitarbeiter können automatisiert benachrichtigt werden, wenn etwas kaputt ist. Wir gehen rein und rechnen das selber alles ab und das alles White Label. Ja, das heißt, alles unter dem Logo des Hotels in dem Fall. Und wir gehen da rein bis in das Mahnwesen. Alles auf SEPA-Basis dann teilweise, wenn gewünscht, weil da eben keine Kosten entstehen, gerade im B2B-Bereich. Wir sind da sehr, sehr, sehr vollumfänglich unterwegs und machen das eben in Deutschland. Da sind wir auch Marktführer, was diese Services angeht, aber auch in weiteren europäischen Ländern, wo wir das eben betreiben dann.
Spannend, ne? Und alles, was man dann einstöpselt oder in die Hand nimmt oder sonst wie, ist von Phoenix Contact, oder?
Ja, genau. Im besten Fall ist das so. Also wir haben da ja auch die komplette Bandbreite an allen Leistungsklassen und allen Standards eben bei uns im Portfolio, ob es jetzt für den europäischen, amerikanischen oder auch chinesischen Markt ist. Also von 20 Ampere, also irgendwie 7,6 kW bis am Ende teilweise, ja, ein Megawatt ist da alles dabei.
Schön. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir laden, wo wir laden und wie wir bezahlen. Also eigentlich in der Summe alles nicht so kompliziert. Und doch, ihr habt es ja selber auch schon angedeutet, als E-Autofahrer, man verstrickt sich ja immer wieder in diese Diskussion rund um die Vorurteile. Reichweite war so ein Thema, haben wir schon drüber gesprochen. An der Tankstelle bin ich in 10 Minuten fertig, dann gibt es keine freien Ladesäulen. Ist alles so kompliziert. Also so richtig was dran ist da aktuell heutzutage, 2026, ja irgendwie dann doch nicht mehr, oder?
Ich glaube, man muss einfach ehrlicherweise sagen, wir reden hier beim Tanken von Benzin- oder Dieselautos über gelernte Strukturen, die über viele, viele, viele Jahrzehnte aufgebaut worden sind. Auch das Tankstellennetz war im Jahr 1920 jetzt ja nicht perfekt ausgebaut und alles hat wunderbar funktioniert. Wir reden jetzt von der Elektromobilität vielleicht von maximal 20 Jahren, eher 15 Jahren. Da sind wir schon, wie Daniela am Anfang gesagt hat, sehr, sehr viele Schritte gegangen. Aber wir leben diese gelernten Strukturen und dann natürlich auch 2026, wir bekommen es alle mit, es verändert sich sehr viel in sehr vielen Bereichen. Und da ist Elektromobilität nur ein Teil davon. Das heißt, ich kann schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sagen, jetzt nochmal eine Veränderung, ich muss schon wieder was Neues lernen, ich muss schon wieder mich auf neue Faktoren einstellen und gucken, wie etwas funktioniert. Da haben viele Menschen vielleicht auch berechtigterweise sind sie damit überfordert und haben dann da auch weniger Lust drauf. Was jetzt so Danielas und mein Job ist, halt schon seit, wie gesagt, jetzt 11 Jahren halt zu advokieren und wirklich hinzugehen und Leute davon zu überzeugen, so schwer ist es nicht. Und gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass es auch wirklich nicht so schwer ist und dass es auch immer besser wird.
Ja, zu 100%. Also es liegt am Ende ja gar nicht an der Technik, die funktioniert und die ist da. Es ist eher eine Sache von Gewohnheit und vielleicht auch die Angst, diese Gewohnheit irgendwie aufzugeben und in was Neues eben reinzugehen und sich darauf einzulassen. Und gerade das Thema Laden wird in Zukunft, oder ist es ja auch jetzt schon, es ist ja gar nicht unbedingt so, dass man aktiv sagt, ich möchte jetzt laden und das so tut wie an einer Tankstelle, sondern es wird dort geladen, wo das Auto gerade ohnehin steht, also zu Hause, in der Garage oder beim Einkaufen. Also so ein bisschen eher vergleichbar wie mit so einem Smartphone, dass man dort eben lädt, wo sich gerade die Gelegenheit bietet und man gar nicht unbedingt wartet, bis der Akku leer ist.
Das ist wahrscheinlich das Umdenken und das Smartphone ist da ein gutes Beispiel, ne? Weil das ist ja, das haben wir ja in Fleisch und Blut übernommen sozusagen.
Total.
Das nutzen wir bei jeder Gelegenheit. Ich will noch mal auf einen Punkt kommen, nämlich auf die Angst, über die wir jetzt schon gesprochen haben, oder die Vorurteile. Ich finde das so spannend, weil das ja zu deiner Vita passt, Oliver. Du bist ja eigentlich Konflikt- und Terrorismusforscher.
Ja, das wird man jetzt nicht denken, wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt. Aber ja, das stimmt. Ich habe, wie gesagt, internationale Politik und internationale politische Wissenschaft und internationale Beziehungen studiert mit einem Fokus auf Konflikt- und Terrorismusforschung. Ich habe Bachelor- und Masterarbeit über den Nahen Osten auch geschrieben, Islamischer Staat und Hamas und so weiter. Viel zu Ostafrika, Milizen und Rebellengruppen gearbeitet. Wollte auch immer ans Auswärtige Amt, habe dann aber einen Teil meines Masters in den USA gemacht und habe da dann das Lobbying sozusagen kennengelernt und fand das dann auch so spannend, dass ich dann eher dann nach Berlin gegangen bin und da im Bereich Governmental Affairs, also Regierungsbeziehungen, eben gearbeitet habe. Aber am Ende ist das gar nicht so weit weg von dem, was ich heute mache. Weil am
jetzt
Ende,
bin ich gespannt.
Ja, das stimmt schon. Am Ende geht es um Systeme und Strukturen, die sich verändern. Und wenn man die analysiert, ob das jetzt im Konfliktbereich ist oder ob das im Elektromobilitätsbereich ist, dann reden wir von Systemen und Akteuren, die verschiedene Interessen haben. Das ist bei uns nicht anders. Also wir haben auch im Elektromobilitätsbereich eine sehr große Lobby nach wie vor für Verbrennermotoren aus vielerlei Richtungen. Das ist da gar nicht so groß anders und Konflikte gibt es da auch genügend.
Eine spannende Facette. Oliver Adrian von ChargeCloud im Podcast Elektrisiert. Gemeinsam mit Daniela Stüker von Phoenix Contact E-Mobility beschäftigen wir uns mit der Zukunft des Ladens. Daniela, über dich sprechen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr. Vorher würde ich aber gerne doch noch mal auf die Ängste, Vorurteile rund ums Laden zurückkommen. Jetzt mal Hand aufs Herz, wo hakt's denn wirklich?
Also ich würde schon bestätigen, dass das Laden heute noch nicht so einfach ist wie das Tanken. Also das ist einfach Fakt. Aber es ist schon so, dass genau an diesen Ängsten und Herausforderungen, die ja eben auch von den Nutzern und auch von noch Nicht-Nutzern eben kommuniziert werden, gearbeitet werden. Einfaches Bezahlen ist ein Riesenthema. Reichweite, würde ich sagen, haben wir schon gelöst. Das Thema Verfügbarkeit wird immer wichtiger. Komfort wird immer wichtiger. Also wir werden in Zukunft gar nicht mehr unbedingt über Apps und Tarife und Ladeleistung sprechen, sondern das Wichtige ist, dass Laden einfach nebenher irgendwie funktioniert, dass es gar nicht mehr so wahrnehmbar ist, sondern dass automatisch einfach funktioniert. So ein bisschen wie WLAN, wo man einfach erst merkt, wenn es gerade mal nicht klappt. Also das wäre quasi die Zukunft, wie wir sie uns wünschen würden.
Und du hast es ja eben, Oliver, auch schon gesagt, dass ja auch okay ist, dass noch nicht alles perfekt ist, weil es eben ja so eine kurze Entwicklungszeitspanne erst hat.
Ja, also wir sehen jetzt gerade seit Beginn des Iran-Krieges und dann einhergehend noch mit der neuen Förderung in Deutschland, sehen wir ja auch, was die Zulassungszahlen angeht, dass immer mehr Menschen jetzt wirklich auch sehr, sehr offen sind für Elektromobilität und sich neue Elektroautos zulegen. Und im B2B-Bereich, also Dienstwagen oder Flotten, macht es sowieso Sinn. Im Bereich Elektro-LKWs, also E-Trucks, das ist nochmal eine sehr spannende Komponente, da wird gar nicht diskutiert. Da zählen einfach die reinen Fakten und die Logistiker, hat mir eine Bekannte jetzt vor kurzem gesagt, die in dem Bereich sehr, sehr groß unterwegs ist als Logistikbetreiber, die hat ganz klar gesagt, wir rechnen eigentlich nur mit dem Taschenrechner und da ist der Strompreis einfach das ausschlaggebende Argument und der ist einfach so, dass am Ende es wesentlich günstiger ist, elektrische LKWs zu haben, als LKWs mit Verbrennermotor, mit Dieselmotor. Und da spielt dann diese emotionale Komponente keine Rolle mehr. Da wird knallhart gerechnet.
Nur, dass die E-Lkw halt einfach deutlich teurer sind als Verbrenner aktuell noch. Ne?
Teilweise. Wir haben auch schon erste Hersteller, die da in die Richtung Preisparität reingehen. Das heißt, und da reden wir wirklich dann auch schon von 40 Tonnen. Also das sind jetzt keine kleinen LKWs. Also wie gesagt, Die Firma TST, das ist diese große Logistikfirma, von der ich gesprochen habe, ist ein sehr, sehr großer Kunde von uns. Die bauen wirklich so ein Depot-Ladenetzwerk auf, nennt sich Dragonize. Die haben eine komplette Fabrikhalle schon mit Solarpanels zugepflastert. Die haben gleichzeitig die Elektro-LKWs, die da ankommen. Die haben Batteriespeicher, also großartig integrierte Systeme, vollautomatisch alles abgerechnet. Und die haben da ganz klar das durchkalkuliert und gesagt, das macht einfach Sinn.
Ich will noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, das auch ja ein Problem ist, aber gar nicht ein technologisches oder ein organisatorisches oder was auch immer, sondern Kabelklau, also Kriminelle, die irgendwie sich nachts oder wann auch immer an so eine Ladesäule stellen und das Kabel, ich weiß gar nicht, wie kriegen die das ab? Also es ist ja gar nicht mal so.
Ja, in der Regel nehmen sie im Prinzip, wie man sich das vorstellt, riesengroße Zangen oder Sägen und schneiden die Kabel tatsächlich ab. Und man denkt vielleicht, dass das ein Nischenproblem ist, aber tatsächlich wird das zu einem immer größeren Thema. Und das ist natürlich ein Thema für die Chargepoint-Betreiber, weil sie natürlich sich darum kümmern müssen, Ersatz zu bekommen, also ein Ersatzladekabel. Es muss ein Service organisiert werden, der das neue Kabel einbaut. Und was aber noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass dieser Ladepunkt dann nicht zur Verfügung steht. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Nutzer am Ende. Und Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur ist total wichtig für das Thema Elektromobilität am Ende. Weil das ist ja auch das, was der Nutzer wahrnimmt. Dem Nutzer ist es am Ende egal, ob das irgendwie nicht funktioniert, weil ein technischer Defekt da ist oder weil das Kabel geklaut worden ist. Fakt ist einfach, die Ladeinfrastruktur steht in dem Moment nicht zur Verfügung, obwohl sie ja eigentlich da wäre. Und das ist einfach ein Riesenthema. Und der Materialwert für die Diebe ist am Ende gar nicht so hoch, aber der Schaden ist immens.
Schaden ist riesig, ne? Aber man fragt sich ja trotzdem, was machen die Diebe mit den Kabeln? Also es geht ja um das Kupfer, was da drin ist.
Richtig, genau. Die versuchen dann, das Kupfer zu veräußern. Wie eben schon gesagt, der Materialwert ist gar nicht unbedingt hoch. Aber was das am Ende für Kosten eben für die Betreiber dann auch mit sich bringt, auch die Neuzulassung, wenn wir über Eichrecht sprechen, das sind einfach immense Kosten. Und das ist ein Riesenthema, wo die Branche auch wirklich schon sehr, sehr lange drüber diskutiert und auch jetzt erste Lösungsansätze erarbeitet werden.
Über die würde ich gerne gleich reden. Lass uns vorher noch kurz über dich sprechen. Ich habe es ja schon versprochen, dass auch du noch mal was zu dir selbst sagen darfst. Du bist natürlich keine Konflikt- und Terrorismusforscherin, sondern du bist Ingenieurin.
Genau. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert und bin dann tatsächlich auch direkt bei Phoenix Contact E-Mobility gelandet. Also ich bin tatsächlich von Anfang an bei Phoenix Contact E-Mobility. Dort hat meine Karriere gestartet und so geht sie quasi dort eben auch weiter. Ich habe im Produktmanagement nach meiner Masterarbeit dort direkt angefangen, mich dann viel um die europäischen Ladekabel gekümmert, war auch bei der Standardisierung mit dabei. Also super spannend gewesen, in diesem frühen Stadium einfach schon dabei sein zu dürfen und das ganze Thema mitentwickeln zu können. Ja, und habe dann über die Jahre das Glück gehabt, immer mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen und ja, leite jetzt eben die Abteilung, die sich um im Prinzip unsere komplette Bandbreite an Ladekabeln kümmert. Und das ist unheimlich spannend, macht mir ganz viel Spaß, die Mobilität der Zukunft dahingehend mitgestalten zu dürfen.
Ja, sehr schön. Daniela Stüker im Podcast Elektrisiert, gemeinsam mit Oliver Adrian von ChargeCloud. Jetzt haben wir gesprochen über den Kabelklau. Und hätten natürlich gerne Lösungen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also man kann die Ladestationen ja nicht Tag und Nacht bewachen. Also mit Kameras, aber es hilft im Zweifel ja auch nicht.
Genau, also Alarmsysteme sind natürlich ein Teil von der Lösung. Aber natürlich wird auch darüber nachgedacht, wie kann man die Kabel am Ende schnittfester machen. Also da gibt es solche Lösungen wie spezielle Schläuche, die dort drum gesetzt werden, damit es eben nicht mehr so einfach ist, das eben durchzuschneiden. Es gibt Ideen, das Ganze zu markieren, also dass im Prinzip eine Flüssigkeit innen drin ist. Das kennt man eben auch von den Bankautomatensprengungen, wo dann dementsprechend diese Farbe dort rauskommt. Also das sind eben halt auch Lösungsansätze und Ideen oder die Kabel entsprechend zu markieren, dass man die nachverfolgen kann. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, aber jetzt muss ich eben am Ende zeigen, was ist wirtschaftlich und was ist tatsächlich effektiv.
Ich glaube, nur um das zu ergänzen, ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren ist das, was Daniela gerade gesagt hat, das Nacheichen. Also im Moment wird da von der Regulatorik her einfach sehr streng vorgeschrieben, dass man die Ladestation dann nochmal neu eichen muss. Das heißt wirklich, dass als offizieller Prozess ein sehr aufwendiger, ein sehr teurer, langer und kostspieliger Prozess, anstatt da einfach ein neues Kabel dran zu machen. Und das ist das, wo gerade Ladesäulenbetreiber natürlich in der Politik im Gespräch sind. Und da auch nochmal deutlich zu machen, ist das denn wirklich jetzt nötig an der Stelle? Natürlich, Abrechnung muss sehr, sehr sauber immer sein, muss sehr, sehr sicher sein, muss wirklich auf das Watt genau mit dem Cent genau verrechnet werden. Aber an der Stelle ist das vielleicht ein bisschen zu viel reguliert. Da schießen wir, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinaus.
Jetzt haben wir so viel über Vorurteile, über Ängste oder eben Kabelklau gesprochen. Ich wage jetzt trotzdem mal den Blick in die Zukunft und behaupte, dass uns das alles irgendwann in naher Zukunft gar nicht mehr beschäftigen wird.
Genau, also das ist für mich tatsächlich die Zukunft des Ladens, dass man sich da gar keine Gedanken mehr drüber machen muss und dass es einfach nebenher funktioniert. Also ich finde, das Smartphone ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, dass man immer dort lädt, wo das Auto sowieso gerade steht und möglichst einfach, dass man das Kabel einsteckt und es authentifiziert sich automatisiert, es erkennt sich automatisiert und es wird automatisiert abgerechnet und man muss sich gar nicht mehr drum kümmern. Vielleicht sind wir auch irgendwann so weit, dass wir gar nicht mehr das Kabel einstecken müssen, sondern dass das autonom eben passiert und das Auto auch autonom, sage ich jetzt mal, zu der Ladeinfrastruktur dann hinfährt und dann selber entscheidet, wann geladen werden muss.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Da gibt es ja auch schon in der Richtung Versuche. Ich denke da gerade an die A6 irgendwo in Bayern, wo man ja auch schon induktiv, glaube ich, laden kann. Ne? Ist das auch die Zukunft? Also so, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Oliver. Guckt ein bisschen skeptisch.
Ja, Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, vieles ist möglich. Die Frage ist immer, macht es Sinn? Und ich wäre schon froh, wenn wir Schlaglöcher auf der Autobahn mehr in den Griff bekommen würden, geschweige denn induktives Laden auf der Autobahn. Wir haben da auch unglaublich viele Probleme noch zu lösen, Effizienzverluste und so weiter und so fort. Es ist auch einfach teuer im Aufbau. Wo es ziemlich sicher hingeht, wird es sein, automatisiert das Kabel, das Premium Phoenix Contact Kabel dann in dem Fall, automatisiert in das Auto sozusagen reinstecken. Aber auch das wird noch ein bisschen dauern. Also ich persönlich glaube nicht so richtig, dass in den nächsten 5 Jahren wir wirklich von diesem Wireless Charging, also induktives Laden ohne Kabel, dass wir da schon so viele Schritte gehen werden. Da gibt es ganz, ganz viel schon in dem Bereich. Aber das dauert noch ein bisschen. Und im Moment ist meine Perspektive auch, lass uns erstmal alles andere lösen, bis wir dann in die Richtung wirklich weitergehen. Weil wir muten auch Autofahrern was zu. Ne? Das sind alles neue Sachen. Es ist auch immer teuer. Jede neue Entwicklung ist auch teuer. Das heißt, es ist ein Erfahrungswert, der vielleicht wieder neu gelernt werden muss. Wir reden von höheren Kosten bei den Installationen, bei den Herstellern und so weiter. Also im Moment würde ich eher sagen, lass uns mal das richtig gut machen, was wir gerade haben und dann super happy gehen wir die nächsten Schritte.
Wenn wir jetzt auf unsere Wunschliste vom Anfang zurückkommen, wäre das dein Wunsch, den du da selber draufschreiben würdest?
Ich glaube, wenn wir es hinbekommen, dass wir die Verfügbarkeit von den Ladestationen wirklich auf dem höchsten Level eben haben werden und da zählt dann eben wirklich dazu und da ist der deutsche Mittelstand, Phoenix Contact bei den Kabeln, Mennekes bei den Steckern und so weiter, wirklich sehr, sehr stark unterwegs, muss man sagen, qualitative Hardware eben zu haben. Wir müssen dazu hinkommen, dass die Software-Systeme richtig gut laufen. Da sind wir aber auch bei einer 99,97% Uptime, also Lauffähigkeit sozusagen angelangt. Da bin ich sehr, sehr happy. Das heißt, das wäre Software und Hardware an der Stelle. Wenn wir es jetzt noch hinbekommen, das Thema Preis und Bezahlmethode so zu modernisieren, dass wir wirklich das beste Ladeerlebnis haben für den jeweiligen Anwendungsfall. Ob das Plug and Charge sein kann, dann über verschiedene Zertifikate im Auto, auch für die Dienstwagenabrechnung, ob das dann das Ad-Hoc-Laden mit der Kreditkarte ist oder ob es dann wirklich das Abo-Modell ist, dann vielleicht auch über Plug and Charge. Da wird es nicht eine Lösung geben, aber jede Lösung an sich muss einfach wirklich kundenfreundlich dann eben ausgestaltet werden.
Was ist dein Wunsch für die Wunschliste?
Also ich stimme Oliver da komplett zu. Was ich noch ergänzen würde, wäre, dass das Elektroauto Teil des Energiesystems einfach ist. Wir hatten eben schon Vehicle to Grid, Vehicle to Home gehört. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um nochmal ganz anders mit dieser wichtigen Ressource Energie umgehen zu können und auch nachhaltiger Energie. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir da eben auch mit weiterkommen, dass wir die Autos eben halt auch als Speicher nutzen können, dass es möglich ist, dann zu laden, wenn es nachhaltig und günstig ist und das wirklich als komplettes System betrachtet wird. Und da hole ich ganz gerne nochmal mein Beispiel von dem Smartphone raus, dass es ganz ähnlich ist wie mit dem Smartphone, der Umgang mit Informationen, andersrum das Elektroauto, der Umgang mit Energie uns ja ganz weit nach vorne bringen wird in Zukunft. Und das wünsche ich mir, ja.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Daniela. Aufgeladen mit Energie und Information, das sind wir nach diesem elektrisiert. Mit Daniela Stüker von Phoenix Contact E-Mobility und Oliver Adrian von ChargeCloud habe ich über die Zukunft des Ladens gesprochen. Vielen Dank, ihr zwei, für eure Einblicke und eure Expertise. Irgendwie sind wir doch auf einem guten Weg in die Zukunft des Ladens. Läuft doch, würde ich mal sagen. Und das Elektroauto fährt künftig nicht nur, sondern wird auch noch Teil unseres Energiesystems sein. Mehr dazu gibt's schon ganz bald. Phoenix Contact ist ab 22. September Gastgeber von Charin Festival and Conference Europe 2026. 4 Tage lang dreht sich bei uns im All Electric Society Park in Blomberg alles um E-Mobilität und Energie. Auch zum Hören gibt es noch mehr. 2 weitere Folgen in unserem Elektrisiert-Spezial zu den Themen Wohin geht die Reise und rechnet sich das Ganze überhaupt? Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like für den Podcast da und abonniert Elektrisiert auf eurer Streaming-Plattform.